Vater im Himmel, wir danken dir, dass du durch den Heiligen Geist da bist. Danke, dass wir in deiner Gegenwart sein. Danke, dass wir hier eine Begegnungszone sein mit dir. Danke, bist du da mit deiner Nähe. So wie im Alten Testament, wo die Leute der Stiftshütte dir begegnen können, bist du hier mitten unter uns, deine Gegenwart. Wir sehnen uns nach dir, wie wir vorhin in diesem Psalm gelesen haben. Danke, bist du da und kommst du weiter in diesem Verlauf von diesem Gottesdienst und begegnest du uns, jedem Einzelnen, so wie es gerade braucht. Danke, dass du da bist. Amen. Heute funktionieren die Folien. Letztes Mal haben sie nicht funktioniert. Der Look ist so stolz gsi auf die Folie und jetzt tatsächlich geht's und ihr dürft die wunderbare Folie sehen. Ich mag mich auch noch an ein Bild erinnern, wo wir im Sommerlager so ein paar zusammen Lobpreise gemacht haben, einen schönen Abend, und dann kam so ein Sonnenstrahl so von oben angekommen. Das ist mehr so das Zeichen von dieser Gegenwart Gottes. Und heute geht es so um die Gegenwart Gottes, um seine Nähe. Wir sind ja in der Predigserie drin, in seiner Gegenwart mit Psalmen beten. Und auch heute geht es um einen Psalm, und ich habe heute dieser Predig so ein bisschen den Titel gegeben, der anbetende Lebensstil. Und was ja spannend ist, zuerst habe ich irgendwie verstanden, dass Joli macht einen Einstieg über Psalm 69. Dann war das Psalm 63 gewesen. Und dann habe ich sie gefragt, hast du das gewusst? Aber irgendwie ist sie jetzt gar nicht gewusst. Und dann liest sie noch genau bis dahin, wo ich darüber predigen will. Hat das irgendwie die Woche aufs Herz bekommen? Gut, ja, zu meiner Frau noch gesehen. Guckt sie alle jetzt fett, sie geht anfangen predigen. Genau. Und ist da schon in die gleiche Richtung gegangen. Darum freue ich mich sehr. Und nicht nur ich habe mich mit diesem Psalm auseinandergesetzt. Und Zjolia anscheinend auch, sondern auch ihr werdet Gelegenheit bekommen, in einem interaktiven Teil euch mit diesem Psalm auseinanderzusetzen. Das Wort Gottes lesen, darüber nachdenken und er wird es durch den Heiligen Geist lebendig in unser Herz transportiert und verändert uns, dass es gegen aussen Auswirkungen hat. Und hast du dir auch schon überlegt, dass es irgendein Scheibe schwierig ist, in dieser Zwischenzeit zu leben? Wir sind irgendwo in einer Zwischenzeit zwischen, wir sind irgendwo erlöst worden, die Welt liegt hinter mir oder der Himmel vor mir, irgendwie so. Aber gleich können wir noch hinterher gucken, uns von dieser Welt prägen und gleich das Himmelreich vor uns. Hat er auch schon gedacht, es ist eigentlich noch eben streng, hier auf dieser Welt zu leben. Es geht ja wie beides hier. Die schönen Zeiten, wo wir Frieden, Freude, Gerechtigkeit und Frieden, Freude, Eierkuchen haben, uns, was uns gut geht, wo wir es geniessen können, denken, ah, das Leben ist schon gut. Und er kennt sicher auch Leute von euch, so Zeiten, wo wir denken, jetzt geht es also drunter und drüber. Jetzt ist das Leben nicht so spassig. Wo irgendwo ein bisschen die Prägung der Welt ein bisschen mehr Auswirkungen hat. Und wir leben so in dieser Spannungsfeld, in dieser Zwischenzeit drin. Und für uns Christen ist ja die Frage, wie sollen wir uns in dieser Zwischenzeit verhalten? Irgendwie werden wir von beiden geprägt und von Himmelskultur sollten wir mehr geprägt werden. Und die Frage ist, wie können wir in diesen Herausforderungen auf dieser Welt, in dieser Zwischenzeit, wie können wir einen Lebensstil von der Anbetung leben, der auf Jesus fokussiert ist. Und mit dieser Frage wollen wir uns in der heutigen Predigt auseinandersetzen. Und das machen wir anhand vom Psalm, wie Zjoli schon gesagt hat, 63, 1 bis 9. Und in diesem Zusammenhang von der Zwischenzeit ist mir der Auszug vom Volk Israel aus Ägypten in Sinn gekommen. Da haben wir noch das Bild vor Corona-Zeit, wo ich mal darüber predigt, nach Karfreitag kommt Ostern, Gott hat einen Weg. Weil er einen Weg hatte mit dem Volk Israel. Und die waren auch in dieser Zwischenzeit gewesen. Sie sind aus Ägypten durch ein übernatürliches, mächtiges, erlösendes, durch Blut befreites Wirken. Sie sind dort befreit worden aus dem Ägypten aus, sie sind gegangen und irgendwie ist aber das Ägypten gleich noch im Kopf, dass sie noch zurückgucken und vor ihnen ist das verheißene Land Kanaan gestanden und gleichzeitig hat sie auf das müssen warten. Spürt ihr die Zwischenzeit? Und wir leben auch so in einer Zwischenzeit zwischen, wir sind, wenn wir Jesus hier angenommen, sind wir erlöst worden, wir sind gerecht vor Gott, so. Wir haben es irgendwie schon empfangen, der Heilige Geist hat uns einen Anteil gegeben. Und gleichzeitig ist irgendwo die Welt ist wie noch da. Wenn da hinten die Welt ist, hier vorne das Himmelreich, wir können unseren Kopf noch drehen, oder? So, unser Ziel ist, wir auf die Himmelskultur ausgerichtet zu sein. Und gleich irgendwo leben wir in dieser Zwischenzeit, wo eben die Welt auch noch da ist. Jetzt, wie schaffen wir es dort, einen anbetenden Lebensstil zu leben? Und die Frage ist, in dieser Zwischenzeit, in dieser Wüste, wo sie unterwegs waren, wo sie eben Gutes und weniger Gutes erlebt, wo sie sich gut verhalten haben, aber wie wir wissen, zum Teil auch weniger gut. Auf was sind wir in dieser Zeit fokussiert? Und die Frage stellt sich für uns Christen sofort in dieser Zwischenzeit, was ist wichtig im Leben? Es gibt so viel. Was ist wirklich wichtig im Leben, was im Himmel Bedeutung hat? Und dann ist mir so in den Sinn gekommen, das, was eigentlich nicht so wichtig ist, wo wir wie denken, das ist nicht unbedingt wichtig, mal in der Ewigkeit, dem sollten wir eigentlich auch nicht so viel Priorität geben, das sollte uns eigentlich auch nicht so wichtig werden, über das sollten wir eigentlich auch nicht so viel nachdenken, weil über das, was wir nachdenken, zu dem werden wir, oder das wird uns irgendwo wichtig. Und die Frage ist, über was denken wir nachher? Auf was sind wir fokussiert? Was ist uns wichtig im Leben? Und einmal hat mir gerade ein Kollege erzählt, der in einem Sportverein ist. Er ist irgendwie von seinem Trainer zusammengeschissen worden. Und dann hat er für sich, er ist relativ neu im Glauben, hat er für sich so gedacht, ja, wenn ich jetzt mein ganzes Leben angucke, also so wichtig ist jetzt die Sportart. Auch um ihn nicht. Und hat irgendwie gemerkt, bei diesem Trainer eine sehr hohe Priorität, und bei ihm, der jetzt wie Jesus hat, ist es irgendwo so ein bisschen eingemittet. So ein bisschen, hey, eigentlich ist der Sport nicht so wichtig, wenn wir das Leben angucken. Und was gibt es für Sachen in unserem Leben, wo wir vielleicht manchmal uns darüber ergelstern, uns Gedanken machen und irgendwo Zeit, auch viel Zeit reinvestieren und merken, hey, eigentlich, wenn wir es aus der Himmelperspektive betrachten, ist es ja gar nicht so wichtig. Jetzt, wie wir gemeinsam mit dem Bibeltext aus Psalm 63, 1 bis 9 einsteigen. Wir werden eben das Psalm lesen, ein bisschen interaktiv gestalten. Das heisst, jetzt tun wir den mal einfach zusammen. Ich hoffe, ihr könnt es lesen. Es ist eher eine kleine Schrift, aber ich wollte es auf E-Folie bringen. Und die, die sonst eine Bibel dabei haben oder ein Handy, die können es dann auch in der Bibel direkt nachlesen, also sonst hier von der Folie. Und jetzt tue ich euch den Psalm mal vorlesen. Und dann habt ihr einfach ein paar Minuten Zeit, wo ihr selber den Bibeltext könnt lesen. Jetzt kannst du die Folie weiterschalten. Und dann kommen da ein paar... Da ist etwas komischer gegangen. He? Ja, noch? Da zwei Fragen könnt ihr wie bewegen zu dem Bibeltext. Nämlich, was ist laut Psalm 63, 1 bis 9 wichtig für meine Zwischenzeit hier auf dieser Welt? Und was nimmst du mit für dein praktisches Leben? Diese zwei Fragen kannst du in diesen Minuten, wo du den Bibeltext lesest, kannst du diese zwei Fragen für dich bewegen. Jetzt können wir zurück zu diesem Psalm und dann lesen wir den zusammen. Also ich lese ihn vor und dann habt ihr einfach Zeit für euch ein paar Minuten auf euch zu wirken, darüber nachzudenken und die zwei Fragen zu bewegen. Nämlich, was ist laut Psalm 63, 1 bis 9 wichtig für meine Zwischenzeit hier auf dieser Welt und was nimmst du mit für dein praktisches Leben? Ein Psalm Davids aus der Zeit, als er sich in der Wüste von Juda aufhielt. Gott, mein Gott bist du, dich suche ich. Wie ein Durstiger, der nach Wasser lechzt, so verlangt meine Seele nach dir. Mit meinem ganzen Körper spüre ich, wie groß meine Sehnsucht nach dir ist. in einem dürren, ausgetrockneten Land, wo es kein Wasser mehr gibt. Mit dem gleichen Verlangen hielt ich im Heiligtum Ausschau nach dir, um deine Macht und Herrlichkeit zu sehen. Denn deine Güte ist besser als das Leben. Mit meinem Mund will ich dich loben. Ja, so will ich dich preisen, mein Leben lang. Im Gebet will ich meine Hände zu dir erheben und deinen Namen rühmen. Deine Nähe sättigt den Hunger meiner Seele wie ein Festmahl. Mit meinem Mund will ich dich loben. Ja, über meine Lippen kommt großer Jubel. Nachts auf meinem Lager denke ich an dich. Stundenlang sinne ich über dich nach. So viele Male hast du mir geholfen und im Schutz deiner Flügel kann ich jubeln. Von ganzem Herzen hänge ich an dir und deine Hand hält mich fest. Soweit der Psalm 63, 1 bis 9. Und eben die Frage, was ist laut Psalm 63, 1 bis 9 wichtig für meine Zwischenzeit hier auf dieser Welt und was nehme ich mit für mein praktisches Leben? Wir nehmen uns ein paar Minuten Zeit, den Psalm durchzulesen, darüber nachzudenken und die Fragen zu beantworten. Gut, es waren jetzt ein paar Minuten, dann würden wir mal weiterfahren und ich möchte mit euch noch ein bisschen meine Gedanken teilen, die ich in der Auseinandersetzung mit diesem Psalm auf mein Herz bekommen habe. Und ich hoffe, euch sind jetzt in dieser kurzen Zeit von diesem Text lesen ein paar Sachen aufgegangen, habe zu diesen Fragen ein paar Antworten bekommen. Und manchmal braucht es auch etwas länger. Also, wenn wir jetzt in diesen Psalmen unterwegs sind, ist es auch das Ziel, eigentlich, dass wir die Psalmen ein bisschen mit in die Woche nehmen, dass wir sie für uns bewegen. Weil manchmal kann man Vers einfach über eine Woche bewegen und man kommt wie tief wieder rein. Auf einmal wird ihm etwas wichtig, was man vorher noch nicht gesehen hat, dort drinnen. Das ist fast wie bei zwei Menschen. Man kommt wie tiefer in eine Beziehung hinein, wenn man etwas länger miteinander unterwegs ist. Und so hilft es vielleicht auch mal mit einem Bibeltext etwas länger unterwegs zu sein, für den Bibeltext etwas besser kennenzulernen. Und das ist ja nicht einfach nur einfach geschriebenes Wort, sondern es ist wirklich lebendig und wird so durch den Heiligen Geist unser Herz transportiert. Darum ist die Bibel so wunderbar, weil sie zu unseren Herzen redet und sogar durch den Geist unsere Herzen verändert. Wunderbare Sache. Und in diesen Versen können wir ein paar Sachen rausnehmen für die Zwischenzeit, wie wir einen anbetenden Lebensstil leben können. Und der erste Punkt, den wir im Psalm 63 sehen, wie der David einen Lebensstil von der Anbetung gelebt hat, den finden wir ganz am Anfang in Vers 2. Ja, da hat es so verschoben, he? Aber sei es so. Am Anfang in Vers 5, der Vers 1, seht ihr, dass der David den Psalm geschrieben hat und wie Zioli schon super erklärt hat, es war auf der Flucht vom Absalom und er war dann in der Wüste. Also die Situation war dort nicht so super und die Gefühlslage auch nicht unbedingt. Und der erste Punkt ist ein anbetender Lebensstil, in dem dass ich in meinen Lebenssituationen wie zuvorderst haben, nach Gott Ausschau zu halten. Und im Vers 2 steht, Gott, mein Gott, bist du, dich suche ich. Und das finde ich einen wunderbaren Einstieg. Das setzt so in der Wüste einfach mal einen Punkt. Gott, mein Gott, bist du, dich suche ich. Und wenn wir zum Beispiel vor Entscheidungen stehen in unserem Leben, in schwierige Situationen reingeraten, irgendwie zwischen menschlichen Beziehungen, irgendetwas schief läuft, dann ist wie die Frage, was machen wir? Fragen wir, was Gottes Plan in dieser Situation ist, was er über die Situation denkt, was er jetzt für gut finden, wie wir uns verhalten würden, dass wir die himmelsreiche Kultur repräsentieren. Sind das wie unsere ersten Fragen, die in Situationen aufkommen, oder lassen wir uns von den ersten Gefühlen prägen und gehen auf die ein und lassen uns von denen treiben? Oder vielleicht denken wir erst ganz am Schluss der Situation, oh Scheibe, jetzt habe ich so viel schon verbockt, jetzt komme ich nicht zu Gott. Oder sagen wir vielleicht sogar, ich denke gar nicht an Gott. Ich tue wie selber entschieden, wie ich es will. Oder laden wir Gott in die Situation ein. Ich habe das auch bei mir wie gemerkt, manchmal, wenn man so im Zeug innen ist, einfach mal ruhig werden und Gott fragen, was denkst du über die Situation? Wie soll ich reagieren? Und das ist mir in letzter Zeit so wichtig geworden, gerade so am Anfang auch vom Ehestart, manchmal tut man einfach selber, will man, statt mal ruhig zu werden oder auch zusammen sagen, hey, was denkt jetzt Gott in dieser Situation? Wie wir die gewinnbringend und gut können lösen. Und in anderen Übersetzungen steht auch, Gott, du bist mein Gott, früh suche ich dich. Und für mich bedeutet früh irgendwie auch zuerst. Es ist mir zuvorderst, zuerst darüber nachzudenken, was Gott in dieser Situation möchte. Und er möchte auch versuchen, das, was ich denke, was Gott denkt, oder der Heilige Geist zu mir sieht, dass ich das dann auch umsetze in meinem Leben. Und das ist so der erste Punkt, zuerst Gott fragen. Zuerst Gott fragen in unseren Lebenssituationen. Der erste Punkt von einem anbetenden Lebensstil. Das ist eine Form. Nicht nur, dass wir singen, sondern dass wir mit unserem Leben, eben jetzt den spezifischen Punkt betonen, dass wir zuerst nach Gott fragen in unseren Situationen. Und Gott, du bist mein Gott. Gott technisch möchte in jeder Situation dich suchen. Oder jetzt auf meine Ehe bezogen. Fabi, du bist meine Ehefrau. Liebestechnisch möchte ich in jeder Situation nur dich suchen. Da ich jetzt Fabi geheiratet habe und mit ihr den Bund von der Ehe geschlossen habe, möchte ich liebesbeziehungstechnisch nur ihr einen Stellenwert einräumen. Und liebesbeziehungsmässig will ich nur ihr Aufmerksamkeit geben und keiner anderen. Und natürlich haben auch andere Kontakte im Leben Platz, aber liebesbeziehungstechnisch soll meine ganze Aufmerksamkeit nur an Fabi gelten. Nur. Und das Gleiche ist bei der Gottesbeziehung. Wenn wir Jesus als unseren persönlichen Retter angenommen haben, vielleicht sogar getauft sind, taufe tue ich gerne vergleichen mit der Ehe. Das ist ein öffentlicher Akt. Ich gehöre für immer und ewig zu Gott. Ich gehöre für immer und ewig zum Fabi. Das ist mir wie zu vergleichen. Und ein paar von euch sind vielleicht doof, ein paar nicht. Nicht doof, tue ich auch gerne vergleichen. Nicht doof, du gleich mit Jesus in einer Beziehung, ist eigentlich wie das Konkubinat, oder? Ist noch naheliegend so. Ein paar lachen, aber ja, auf eine Art kann man das wie so vergleichen. Beziehung ist gleich da, doof ist nicht heilsentscheidend, aber es ist wie so ein weiterer Schritt im Glauben weiterzukommen und vorwärts zu kommen. Und öffentlich eben zu bekennen, dass man zu Gott gehört, wie ein Ehepaar öffentlich bekennt, dass man zueinander gehört. Ein Lebensversprechen, eine ganze Sache machen. Und wenn ich mit dem Gott unterwegs bin, habe ich gesehen, der Gott, Gott, du bist mein Gott, der will die Gott technisch nur ihm einen Stellenwert einräumen. Und wenn etwas anderes sich so gottmässig aufdrängen, dass wir in unseren Gedanken uns mehr um das drehen als um Gott, dass es in unseren Gesprächen mehr um das geht als um Gott, wenn wir mehr Zeit in das investieren als in die Beziehung mit Gott, das müssen wir nicht mit dem Arbeiten vergleichen. Gott ist ja überall da. Aber ich verstehe, was ich meine. Wenn sich etwas so als wie Gott wichtig aufdrängt, dann wird es immer wichtiger. Auf einmal wird das zu unserem Gott. Das ist das Gleiche, wie wenn ich mich nicht um die Fabi würde kümmern, sondern um andere Frauen. Auf einmal ist mir die Fabi nicht mehr wichtig. Und so kann es auch bei Gott gehen. Und darum ist wichtig, gotttechnisch soll unsere ganze Aufmerksamkeit nur ihm gelten. Das soll nicht so gross werden, dass es auf einmal wie auf Gottes Ebene fast kommt. Und in diesen Psalmworten merken wir auch, dass der David schon etwas von dem Gott gecheckt hat. Weil was er da sieht, ist zum Teil krass. Denn deine Güte ist besser als das Leben. Oder deine Liebe ist besser als das Leben. Mit meinem Mund will ich dich loben, steht in Vers 4. Oder am Anfang von Vers 6 steht, deine Nähe sättigt den Hunger meiner Seele wie ein Festmahl. Ein Teil der Wüste nicht ganz Festmahl, habe ich das Gefühl. Aber innerlich gesehen, und das geht tiefer als unser Gefühl. Das ist eine gewisse Tief innen. Du Gott, sättigst mich wie ein Festmahl. Obwohl das die Umstände nicht so waren, kann der David das sagen. Also das heisst, irgendwo der David hat auch etwas gecheckt von Gott. Aber so wie es aussieht, hat der David trotz dieser innigen Beziehung zu Gott und dem Vertrauen, das er zu Gott hat, hat er irgendwie gegen noch Hunger und Sehnsucht etwas ganz Verruchtes. Ich weiß nicht, ob es einen Psalm gibt, wo jemand die Sehnsucht dieser ausdrückt. Also er sagt einerseits in diesem Psalm, ich bin gesättigt und gleich hat er Hunger, wie verrückt. Hier steht in Vers 2, wie ein Durstiger, oder am Schluss von Vers 2, wie ein Durstiger, der nach Wasser lechzt, so verlangt meine Seele nach dir. Mit meinem ganzen Körper spüre ich, wie groß meine Sehnsucht nach dir ist. In einem dürren, ausgetrockneten Land, wo es kein Wasser mehr gibt. Spürt ihr das? Der will alles von dem Gott aufsaugen, obwohl er sagt, er checkt, deine Güte ist besser als das Leben. Ich bin gesättigt. Ja, wenn du gesättigt bist, was will. Also, könnt ihr irgendwo ein bisschen hinterher liegen, oder? Und ich komme jetzt, um mich auf die Ehe zu sprechen. Wenn man schon ein paar Jahre miteinander verheiratet ist und kann sagen, du, liebesbeziehungstechnisch bin ich von meiner Partnerin, meinem Partner gesättigt. Das brauche ich nichts anderes. Das ist tiptop. Ich bin wirklich gesättigt. Wir haben eine schöne, innige Beziehung. Wir haben auch das Vertrauen zueinander. Und ja, ich habe Gewissheit, dass das so ist. Und darum, ja, dann brauche ich jetzt da nicht mehr Riesensehnsuchtshalbe, so nicht was. Ich bin gesättigt. Merkt ihr, dass das passt irgendwie nicht wirklich. Sondern wenn wir die Gewissheit haben von einer solchen Beziehung, dann ist es unsere grosse Sehnsucht, möglichst viel Zeit miteinander zu verbringen und noch mehr voneinander und miteinander zu erleben. So wie Joli vorhin gesehen hat, wenn wir die innige, tiefe Beziehung haben, wenn wir den Gott kennen, das löst eine Sehnsucht aus bei uns. Darum ist nie irgendwie, wir wollen nicht weitergehen, sondern je mehr wir den Gott kennenlernen, unsere Sehnsucht sollte immer viel, viel grösser werden. Wenn ich alle denke, Senioren, die haben fast die grösste Sehnsucht. Ja, das ist schon logisch, sollten sie auch haben, weil die sind so lange mit Gott unterwegs. Sie ist so eine tiefe, innige Beziehung, dass die begeistert sein von dem Jesus. Und ein betender Lebensstil kann eben helfen, dass wir begeistert bleiben bis zum Schluss. Wir sollen in unseren Lebenssituationen immer um die Ausschau haben nach dem Gott. In meinen Lebenssituationen ist es mir zuvorderst, zuerst darüber nachzudenken, was Gott in diesen Situationen möchte. Und ich möchte ihn auch, wenn ich das empfangen habe und denke, mal, das ist der Weg, möchte ich es dann auch umsetzen und mich danach ausrichten. Und das würde vielleicht bedeuten, so Beziehungen sind eigentlich das Wichtigste im Leben. Wenn wir die sauber gestalten, dann kommt relativ viel gut. Und das würde vielleicht bedeuten, wenn wir einen zwischenmenschlichen Konflikt haben oder irgendwie mir ein Seich gemacht haben oder jemand anderes uns verletzt haben, das würde dort bedeuten, dass wir dann fragen, Gott, was ist jetzt dein Plan in dieser Situation? Was denkst du in dieser Situation? Wie sollte ich mich jetzt verhalten, obwohl ich putzhässig bin? Dann zur Ruhe und sagen, Gott, was willst du tun in dieser Situation? Wie soll ich mich verhalten, dass es ein anbetender Lebensstil ist? Der zweite Punkt ist, ein anbetender Lebensstil, in dem ich immer wieder in die Begegnungszone Gottes komme. Begegnungszone. No. Das ist ein interessantes Wort, aber ist mir so in Sinn gekommen, anhand vom Vers 3. Dort steht, darum halte ich Ausschau nach dir im Heiligtum. zu sehen deine Macht und Herrlichkeit. Oder in Vers 7 steht, nachts auf meinem Lager, oder man kann sagen, in meinem Zimmer, vielleicht für die heutige Zeit, man sagt, ja, nicht mehr, so, ich gehe jetzt in mein Lager liegen, sondern ich gehe in mein Zimmer liegen. Nachts auf meinem Lager denke ich an dich, stundenlang sinne ich über dich nach. Es klingt wie ein Verliebter, oder? Stundenlang denke ich über dich nach. So. Und das Heiligtum, das ist ein Teil von der Stiftshütte. So ist Stiftshütte genau einblendet. Das war früher im Alten Testament Stiftshütte. Und dort drinnen, das war wirklich eine Begegnungszone mit Gott. Und dort sind ganz wichtige Elemente drinnen. Im Vorhof geht es zum Beispiel darum, dass der Brandopferaltar, dass Jesus sein Leben für uns hat hergegeben. Also vorausschauend natürlich, dass wir gereinigt sind. Und die Stiftshütte, vor allem das Heiligtum und das Allerheiligste, das ist so die ganz nahe Begegnungszone mit Gott. Und das hat Gott errichtet, weil er hat ja den Heiligen Geist schon nicht über alle ausgossen, aber er hat gleich dem Volk sagen, hey, ich will bei euch wohnen. Und im Allerheiligsten drin war seine Gegenwart, da war er. Und so hat sich das Volk Israel Gott können nähern, weil Gott sich entschieden hat, ich will mit meiner Gegenwart euch nach sein. Ich will unter euch wohnen. Ich bin der Gott, der das Universum erschaffen hat, aber ich will unter euch wohnen, bei euch wohnen. Und heute kann man sagen, ich will mitten in deinem Herz wohnen. Und er hat die Gelegenheit gegeben, dass wir, und sie dann im Alten Testament, eine Begegnung mit Gott haben können. Und wir haben ja in unserem Leben haben wir so verschiedene Begegnungszonen mit Gott. Und eigentlich, wie wir ja gesehen haben, ich habe gesehen, eben nicht mit dem Arbeiten vergleichen, vor Zeit her verbringen, eigentlich haben wir überall Begegnungszonen mit Gott. Ob wir arbeiten, ob wir das Hobby ausüben, ob wir mit Freunden unterwegs sind, ob wir ins Teenie gehen, egal was, ob wir irgendwie mit Kollegen unterwegs sind, spielt wirklich keine Rolle. Wir können überall eine Begegnungszone mit Gott haben. Und wir können in allen Lebenssituationen Ausschau haben nach dem Gott, was er tun möchte. Aber jetzt gibt es ja so die, sage ich dem, so Qualitätszeiten mit Gott, wo man ja in Freundschaften hat, Qualitätszeiten, wo man nicht in der Gruppe miteinander unterwegs ist, sondern sich gerade so ein bisschen spezifisch mehr Zeit nimmt füreinander. Aber auch wie in einer Ehebeziehung oder Liebesbeziehung gibt es auch in der Beziehung zu Gott verschiedene Zugänge. Die einen, die lieber etwas miteinander unternehmen. Die anderen, die lieber einfach herhocken, zwei Stunden ein Latte Macchiato trinken und so einfach austauschen. Es gibt ganz Verschiedenes. Und die zusammen Latte Macchiato trinken, die reden ein bisschen mehr. Die miteinander irgendwie joggen, die reden vielleicht ein bisschen weniger, immer je länger dass es geht. Und ich habe mal im Buch, das heisst Abenteuer Alltag, dort hat es einen wunderbaren Test drin, der hat mir sehr geholfen, dass ich mehr selber darf sein vor Gott in meinen geistlichen Zugängen. Und wie wir Beziehung pflegen zu Gott, das nennt man auch geistliche Zugänge. Und ich lese euch mal vorlesen, was in diesem Test für geistliche Zugänge vorkommen. Und da sind wir ganz verschieden. Das ist der beziehungsorientierte Zugang. Du begegnest Gott, wenn du mit Menschen Gemeinschaft pflegst, mit ihnen über Gott und das Leben austauschst. Und dann ist der intellektuelle Zugang. Dann der anbetungsorientierte Zugang. Also das ist so Worship, der aktionsorientierte Zugang, der kontemplative Zugang. Man begegnet Gott gerne zurückgezogen in der Stille. Und dann kommt noch der dienende Zugang, die einfach gerne helfen. Die erleben Gott beim Helfen. Dann haben wir noch den schöpfungsorientierten Zugang. Wenn man in der Natur raus ist, dann erlebt man wie Gott. Und wir haben dann auch noch eine Zeit vom Abendmahl und vom Lobpreis auf ein paar verschiedenen Posten, wo wir Sachen dürfen bewegen. Und da hinten hat es so ein durchsichtiges Test von mir aus gesehen rechts. Und dort hat es so Testen, geistliche Zugänge mit 50 Fragen. Und wenn du wie denkst, hey, zum Beispiel gerade die möchte ich ansprechen, die sagen, hey, die stille Zeit, die stresst mich. Das gibt vielleicht solche. Jetzt zum Beispiel eben der aktionsorientierte oder der beziehungsorientierte Typ. Das heisst nicht, dass ich nie Zeit mit Gott allein zu brauchen. Nein, aber ich sage euch, nach einem Jüngerschaftsgespräch, da habe ich Qualitätszeit mit Gott, etwas vom Besten. Und das habe ich dank dem Test erkennen. Oder wenn ich mit Menschen unterwegs bin, wir zusammen Leben teilen, über einen Glauben reden, ich ihnen noch einen Tipp geben kann, ja, dann bin ich gefüllt von Gott. Andere, die müssen unbedingt in die Stille gehen, Bibel lesen. Und mir ist die Albe nicht so danach, nachdem, weil ich habe aktionsorientierten und beziehungsorientierten Zugang zu Gott. Und die, die auch sagen, da, irgendwie stresst mich manchmal ein bisschen, wie verbringe ich Zeit mit Gott, nehmt so einen Test mit. Sie sind keine Schreiber, sondern nehmt ihn mit. Tut ihn in aller Ruhe daheim ausfüllen. Und jetzt möchte ich noch auf ein paar Sachen eingehen von der Stiftshütte, vor allem auf das Heiligtum und das Allerheiligste, wo glaube ich, uns alle betrifft, egal was wir für Zugänge haben. Zum Beispiel, wenn jemand sieht, dass Christ, ja, die Bibel, die rühre ich nie an. Das würde ich jetzt nicht unbedingt empfehlen. Und darum wollen wir jetzt noch gucken, was sind so die Sachen, die wir wirklich zu einem festen Bestandteil in unserem Leben dürfen machen, wo Gott schon im Alten Testament in dieser Begegnungszone Stiftshütte und Heiligtum schon den Menschen dort hat geschenkt. Und dass man jetzt überhaupt in die Begegnungszone reinkommt, da das gewebte Dingsdongs ganz am Anfang, das sollte ein Tor sein. Im Johannes-Evangelium wird geschrieben, die Tür zum Leben ist Jesus. Das, was er für uns hat. Und dass wir in die Begegnungszone reinkommen, müssen wir den Jesus, das, was er für uns da hat, in unserem Leben annehmen. Und erst dann kommen wir in die Begegnungszone rein. Weil die Sünde, dass wir alleinzige leben wollen und nicht mit Gott, das trennt uns von ihm. Das ist wie ein Tor, das zu ist. Aber wenn wir sagen, Jesus, du hast als vollkommen guter Mensch für mich genau das da, was ich eigentlich hätte leben müssen, dass ich in der Gegenwart Gottes Platz habe, weil Gott hat nicht Platz für irgendetwas Böses. Das heisst, wenn man mal irgendetwas gemacht hat oder daneben ist gegangen, Gott will nur das Gute für einen Menschen. Das hat nichts mit Perfektionismus zu tun, sondern mit Liebe. Zum Wohl vom Gegenüber handeln zum Beispiel. Das Gute tun nicht unterlassen. Und erst dann, wenn wir sagen, Jesus, das vollkommene Werk, dass du für mich gestorben und auferstanden bist, das nehme ich an in meinem Leben. Erst dann wird unser Geist erneuert und wir können in die Begegnungszone. Wow. Und vielleicht bist du heute da und siehst, hey, keine Ahnung von dieser Begegnungszone. Vielleicht bist du noch nie durch das Tor Jesus. Und Jesus, der ist alles, von dem kommt alles, zu dem geht alles. Er ist das Zentrum vom Leben. Und er ist eine Kraft, die alles zu tun vermag. Alles. Und wenn du siehst, hey, ich kenne den Jesus nicht, du darfst ihn annehmen, dass er hat so für dich da, er hat für die Sünden der ganzen Welt da. Du darfst ihn annehmen in deinem Leben und darfst in die Begegnungszone heute in die Begegnungszone hineinkommen. Jetzt kommen wir zu diesen paar Elementen, die, glaube ich, grundlegend wichtig sind, für mit Gott Gemeinschaft zu pflegen und ihn besser kennenzulernen, wie das Zioli auch schon gesehen hat. Wir kommen zum Kronleuchter. Wir haben hier hinten, könnt mal alle ein bisschen hinterher gucken, die den Kopf drehen können. Hier hat so vier Blätter aufgehängt und dort stehen die Sachen drauf, die ich jetzt erzähle. Und ihr dürft gerne während dem Abendmahl oder Lobpreiszeit dahinter, es ist so ein Satz unter anderem, noch lesen und dürft das schon mit Gott umsetzen, wenn ihr das will. Oder auch mitnehmen für euren persönlichen Alltag. Also wir haben den Kronleuchter. Das ist schon ein bisschen ein Ghetto, he? Hey, der. Also auf meinem Laptop war es noch gut, aber irgendwie ist die Übertragung, hat die Erschütterung erlebt. Ja, noch. Der Kronleuchter, der ist im Heiligtum. Von dem wäre es eigentlich auch cool gewesen, das Bild zu haben, aber eben könnt ihr dann da hinten anschauen. Der Kronleuchter, der war im Heiligtum gewesen, und das stellt der Heilige Geist dar. Der Heilige Geist im Leben lässt wirken, wie er will. Ich habe das Beispiel schon manchmal erzählt, aber ich erzähle es nochmal, weil das hat mich in der Beziehung mit dem Heiligen Geist verändert. Ich bin ähnlich an einem Punkt, wo ich manchmal gestresst habe, wie wirkt der Heilige Geist, die anderen erleben mehr, und weiss nicht was. Dann habe ich einfach zu Gott gesagt, Gott, du darfst mit meinem Leben machen, was du willst. Ob mit 2 Metern am Boden lässt fliegen oder einfach hier stehen, darfst du machen, was du willst. Ich übergebe es dir komplett. Das war für mich vom Heiligen Geist her fast eine neue Bekehrung zu ihm. So, seitdem, ich erlebe auch der Heilige Geist nicht viel anders, aber irgendwie bin ich versöhnt. Darum, wenn du das willst, darfst du das auch machen. Und an diesem Ort vom Kronleuchter, dem Heiligen Geist, dürfen wir um seine Führung bitten, um seine Leitung, um seine Weisheit und ihn eben in Lebenssituationen mit einbeziehen und ihm das Anrecht geben, dass er darf bestimmen, dass er darf wirken. Das ist wichtig. Triff die Entscheidung, dass der Heilige Geist in deinem Leben darf wirken, weil er ist der, der hier ist und wirkt unser Herzen verändert und er macht es gut. Aber er überfordert dich nicht. Du musst ihm Raum geben. Dann haben wir das Schaubrot, der Schaubrottisch, der ist auch im Heiligtum und das ist die Bibel, das Wort Gottes, wie ich vorhin schon kurz erwähnt habe. Dass wir uns mit der Bibel, mit dem Wort Gottes auseinandersetzen und darüber nachdenken. Sich auf irgendeine Art und Weise mit dem Wort Gottes auseinandersetzen, darüber nachdenken und verinnerlichen, dass es Auswirkungen in unser praktisches Leben hat. Und das ist eben, wie gesagt, für jeden Christ wichtig, dass es irgendwo in einem Zugang, dass die Bibel vorkommt. Und dann kommt der Räucheraltar, das ist gerade bevor, dass man ins Allerheiligste reingeht. Und da tun wir Gott anbeten mit unserem ganzen Leben. Ich denke, da können wir so in das Allerheiligste in die Gegenwart Gottes hinein. So, ah. Wir sollen Gott mit unserem Reden, mit unserem Singen, so wie wir es vorhin gemacht haben, und mit unserem Lebensstil anbeten. Und er kommt noch das Allerheiligste. Mit Gott versöhnt sein und mit ihm Leben teilen. Wenn wir ins Allerheiligste reinkommen, da ist auch der Gnadenthron, wo wir herkommen dürfen und einfach Gott dürfen Dank sagen, wow, mit deinem Blut, du hast gezahlt, du hast alles gemacht, du darfst dann am Abend mal feiern. Und dort dürfen wir erkennen, Gott hat uns seinen Geist gegeben, der uns helfen will, dass wir die himmelsreiche Kultur leben können. Er hat einen Auferstehungsgeist in uns gegeben, dass wir mal auferstehen und umgewandelt werden. Und er hat uns Jesus gegeben, der das Brot vom Leben ist. Und weil Jesus unseren Zugang zu Gott geschaffen hat mit seinem Tod und seiner Auferstehung, dürfen wir zuversichtlich in die Gegenwart Gottes, in die Begegnungszone hineinkommen, ihm unser Herz ausschütten, ihm danken, ihn bitten, ihn loben und wir dürfen bei ihm klagen. Wir dürfen herkommen zu diesem Gnadenthron und mit Gott, unserem Vater, austauschen, Herz teilen, unser Herz ausschütten. Und das ist auch wichtig. Für Beziehungspflege ist es wichtig, dass man miteinander Herz teilt. Und wenn ich mit Menschen jüngerschaftlich unterwegs bin, die neu im Glauben sind oder neu in den Glauben kommen, dann sage ich ihnen 2 Sachen. Fang an, die Bibel zu lesen und geh mit Gott, geh spazieren und teile mit ihm dein Herz. Die 2 Sachen. Und keine Ahnung, wo du heute stehst, vielleicht bist du schon länger mit Gott unterwegs, aber siehst, die Sehnsucht ist etwas verloren gegangen. Gang nächste Woche mit Gott spazieren, teile mit ihm dein Herz. Fang an, zum Beispiel im Philipperbrief zu lesen oder Johannes Evangelium. Wunderbare Sache. Ein Kollege von mir, der war schon Christ, aber dann ist er jeden Abend nach dem Feierabend ist er gelaufen und hat einfach Gott gesehen. Heute war es so. Der Kunde hat mich genervt. Das war cool, dass ich dann, keine Ahnung, irgendwie die Jacke andrehen konnte. Nein, es war cool mit dem Chef und mit dem Mitarbeiter. Ist schwierig. Einfach das Herz teilt. Und mit der Zeit, nachdem immer spazieren mit Gott, hat er auf einmal Gott so stark erleben Er hat nicht seine Berufung hineingeführt. Und das ist heute ein feuriger Mann Gottes. Und das hat dann angefangen, mit dem zu spazieren. Das muss bei euch nicht gleich passieren. Kann ganz anders sein, aber sucht den Gott. Bibel lesen und mit Gott spazieren und Leben teilen. Mal so einfach so ein Tipp für mich für die nächsten Wochen. Also, der Heilige Geist lässt wirken, wie er will, ist der Kronleuchter. Mit der Bibel, dem Wort Gottes auseinandersetzen und darüber nachdenken, dass sie die Schaubrote hat. Gott anbeten mit unserem ganzen Leben, das ist der Räucheraltar. Dann zuversichtlich zu Gott, zum Vater kommen und mit ihm Leben teilen, das darf man im allerheiligsten Form Gnade drum machen, wo er alles hat da für uns mit seinem Leben. Darum dürfen wir daher kommen. Und diese Elemente sollen er euch den verschiedenen geistlichen Zugängen, die ich vorhin erwähnt habe, sollen die Raum bekommen, dass wir immer um in die Begegnungszone mit Gott reinkommen können. Oder Jesus, der das Tor zum Leben ist, können wir in die Begegnungszone reinkommen und eben auf verschiedene Art und Weise Gemeinschaft mit dem Gott pflegen und immer mehr begreifen, wer wir in Jesus sind und Gott und sein Wesen besser kennenlernen. Und so dürfen wir voller Erwartung und Vertrauen sein, was Gott in uns und durch uns noch wirken will. Und in allem drin dürfen wir uns aber auch in Gottes Hand einfach ganz geborgen fühlen und entspannt sein, weil Gott da ist, weil er uns liebt und weil er alles für uns da hat. Wir wollen Erwartung haben, ihm vertrauen und gleich entspannt sein, seine Gnade hinter ihn legen. Er ist da. Er wird es gut machen. Ein anbetender Lebensstil, in dem, dass wir uns an Gott festklammern und innerlich gefestigt sind. Ja, da kommt ein guter Punkt zu. Also auf der PowerPoint vor. Also ein anbetender Lebensstil, in dem, dass wir uns an Gott festklammern und innerlich gefestigt sind.